Blessed be the name of your Lord, genau. Ja, wir leben hier und jetzt, wir haben das vorher schon gehört, hier und jetzt in dieser Stunde, in dieser Minute, in einer Zeit, wo sehr viel Unsicherheit herrscht. Eine Unsicherheit und zudem eine Angst, was die Zukunft wohl bringen wird. Ja, wir haben schon dafür gebetet und das Thema Coronavirus, das ist überall allgegenwärtig aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zumindest ich würde sagen, ich habe jetzt noch nie so ein Phänomen erlebt, das weltweit irgendwie alle Menschen gleichzeitig in Atem hält und ein, ja, etwas, was die Welt so ergriffen hat wie dieser Virus. Es betrifft fast jede Berufsbranche, es betrifft das Einkaufen, wenn du dir irgendwelche Vorräte zulegen willst. Es betrifft dich stark, wie du dich in deiner Umwelt bewegst, so vom ÖV-Verkehr wird abgeraten. Es betrifft dich, weil du vielleicht Ferien stornieren musstest. Dorina und ich mussten vorgestern unsere Bretagne-Ferien Mitte April stornieren. Oder vielleicht betrifft es dich auch, weil die Fasnacht abgesagt worden ist. Und obwohl du vielleicht persönlich gar nicht zu dieser sogenannten Risikogruppe gehörst, betrifft es dich doch, weil du viele Menschen im Umfeld hast, viele Menschen, die du lieb hast, Freunde, Familie, Geschwister aus der Gemeinde, die zu so einer sogenannten Risikogruppe gehören. Ich habe lange darüber nachgedacht, was machen wir jetzt mit dieser Situation im Gottesdienst, worüber predigt man? Und da ist mir der Psalm 121 begegnet. Und der Psalm 121, der fängt so an, dass der Psalmist am Anfang eine Frage in den Raum stellt. Und zwar die Frage: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von wo wird Hilfe kommen? Von wo wird Hilfe kommen? Wahrscheinlich ein Recht, ja, etwas, was uns bewegt, gerade jetzt in dieser Zeit. Was hilft in dieser Situation? Wer kann helfen? Woher kommt die Hilfe? Kann es überhaupt Hilfe geben? Wenn man jetzt von hier so die Augen zu den Bergen richtet, geht es eher Richtung Italien. Von da wahrscheinlich im Moment kommt die Hilfe wahrscheinlich gerade weniger. Aber wenn ich die Unsicherheit, die Hysterie, die Hamsterkäufe in den Medien so beobachte, dann finde ich, zeigt sich, dass besonders hier im Westen, wo es doch eigentlich sonst so stabil ist, dass den Menschen ihre vermeintliche Sicherheit, ihr sicheres Fundament unter den Füßen weggezogen worden ist. Ich finde, so im Austausch mit Freunden, da merkt man, wir sind es uns nicht gewohnt, dass so diese schlimmen Schlagzeilen uns hier betreffen. Zum Beispiel, man liest, das ist ein Beispiel, irgendein Vulkanausbruch in Indonesien. Schreckliche Geschichte. Aber es ist nun mal in Indonesien, das ist recht weit weg. Ja, hat man am nächsten Tag vielleicht schon fast wieder vergessen. Oder wie hat das Jahr 2020 angefangen mit Unruhen im Iran und Irak durch diese Ermordung des Generals, des iranischen Generals. Aber ja, Unruhen im Mittleren Osten ist auch schon fast irgendwie zur Gewohnheit geworden. Oder du liest vor ein paar Monaten von diesem neuen Virus in China. Aber wer interessiert schon ein Virus in China und was will da passieren? Und plötzlich ist er da, mitten in der Schweiz, mitten in Basel. Und wenn du unruhig bist, wenn du unsicher bist oder wenn du Leute kennst, denen es so geht, dann ist der Psalm 121 seine großartige Erinnerung. So wie ein Reset, der uns daran erinnert, Woher kommt unsere Sicherheit? Der Psalm 121, das ist ein Psalm, den die Menschen, damals in gläubige Israeliten, gesungen haben, wenn sie aus ihren kleinen Dörfern aufgebrochen sind, wenn sie ihre 7 Sachen eingepackt haben und sich in Richtung Jerusalem aufgemacht haben, zum Tempel. Jerusalem, dort, wo die Pilger sich versammelt haben, ein paar Mal im Jahr. Und wer schon mal in Israel war oder ja, vielleicht schon mal Fotos von Jerusalem gesehen hat, der weiß, dass Jerusalem in einer hügeligen Gegend ist. Und egal, fast egal, von welcher Seite man nach Jerusalem gehen will, man geht nach Jerusalem hoch. Und weil die Menschen noch keine Smartphones hatten, mussten sie ihre Zeit damit verbringen, Pilgerlieder zu singen. Und der Psalm 121 ist genau ein solches Pilgerlied. Ich möchte ihn jetzt ganz vorlesen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Von wo wird Hilfe mir kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen. Nicht schlummert dein Hüter. Nein, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond in der Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Übel, er behütet deine Seele oder dein Leben. Der Herr behütet deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Als ich vorher den Vers 1 vorgelesen habe, da könnte man ja denken, dass es so eine Einleitung ist in einen Klagepsalm, wo sich der Psalmist ja bei Gott ausweint. Von denen gibt es ja auch viele und ja richtig tolle Psalmen, wo man mitfühlen kann, wenn es einem richtig schlecht geht. Aber der Psalm 121, wenn man ihn weiterliest, dann merkt man, dass der Vers 1 eine rhetorische Frage ist. Von wo wird Hilfe mir kommen? Das heißt, der Psalmist weiß eigentlich schon, woher seine Hilfe kommt. Der Pilger weiß, dass seine Hilfe letztendlich nicht von einem großartigen Herrscher kommt, also von einem menschlichen Herrscher, oder von jemandem, der mit großen Tönen um sich wirft. Nein, er sagt, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Was für eine, ja, ist eine rechte Hausnummer, oder? Der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich finde, wenn man sich so reinversetzt in diese Aussage, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, da stelle ich mir so vor, wie der Psalmist, der ist also im Tal, der ist unten, der sieht diesen Blick hoch, verheißungsvoll die Berge. Aber der, der ihm wirklich Hilfe gibt, der ist nicht nur über den Bergen, der hat die Berge gemacht, der hat die Erde gemacht, hat den Himmel geschaffen. Und in diesem Psalm lesen wir, dass du, das gilt auch für dich, dieser Psalm, eine Zusage, dass du diesem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hast, nicht gleichgültig bist. Dieser Herr interessiert sich für dich. Und in einem ersten Bild beschreibt er ihn eigentlich wie so einen Wachsoldaten. Ich bin zwar Zivilschützer, aber ich weiß trotzdem, im Militär, wenn man eines nicht darf, dann ist es auf der Wache einzuschlafen, zu schlummern. Wenn der Wachsoldat in der Nacht einschläft und nicht vor den Feinden warnen kann, dann ist das schlussendlich der Unterschied von Leben und Tod. Und dieser Wachsoldat, lesen wir hier, der wacht 24/7 über dir. Egal, in welcher Lebenssituation dich du gerade befindest, ob du hier im Gottesdienst bist und dich fit fühlst und gesund bist, oder ob du diese Predigt per MP3 auf der Webseite anhörst, ob du in Quarantäne oder Selbstisolation bist, dieser Wachsoldat, dieser Herr sagt dir, dass er 24/7 über dir wacht. Etwas, was ich jetzt auch schon gehört habe, so in dieser Corona-Geschichte, ist eine berechtigte Frage, so, ja, warum greift Gott nicht ein? Gott könnte doch, Gott könnte das. Und es gibt da manchmal so eine beliebte Redewendung, sagt, ja, schläft Gott eigentlich? Schläft Gott eigentlich? Und ich glaube, das ist so ein ganz menschlicher Gedanke. Und ich finde das tröstend, wenn man die Psalmen liest, gerade so im Alten Testament oder auch im Neuen Testament, da sieht man, die Menschen denken das ganz oft, haben es Gott oft vorgeworfen. Das ist ein kleiner Einblick. Im Psalm 7, da sagt der Psalmist, steh auf, Herr, wache auf, mir zu helfen. Oder Psalm 35, wache auf und werde wach für mein Recht, mein Gott. Oder Psalm 44, wache auf, Herr, warum schläfst du? Ich könnte noch weitermachen, es wird noch einige Psalme kommen, noch einige andere Stellen in der Bibel. Und was ich so beeindruckend finde, ist, wir haben ja die Psalmen und wir haben gleichzeitig haben wir die ganzen Geschichtserzählungen. Und die laufen ja parallel. Und was man da beobachten kann, ist, dass der Psalmist, jetzt nehmen wir mal David, der hat viele Psalmen verfasst, der beklagt sich, und wir sehen das in den Geschichtsbüchern, warum er sich beklagt. Und dann sehen wir eigentlich, wie Gott da eingreift, wie er David hilft, vielleicht auf eine Art und Weise, wie er selber im Psalm gar nicht gedacht hätte. Aber wir sehen auch manchmal, dass die Wünsche verwehrt blieben sind oder Gott schlicht und einfach auf eine ganz andere Art und Weise eingegriffen hat und vielleicht stattdessen das Übel doch zugelassen hat. Und stattdessen den Psalmisten mit Trost und Zuversicht und Mut versorgt hat. Aber der Herr schläft nicht. Und wenn wir in diesem Psalm weitergehen, dann wird dieser 24-7-Wächter-Gedanke nochmals veranschaulicht. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich bei Tage die Sonne nicht sticht, noch der Mond in der Nacht. Und ich glaube, man kann sich das auch so plastisch vorstellen, oder? So als Pilger, wenn man unterwegs ist in Israel und ja, vielleicht an der Mittagssonne haben sie vielleicht pausiert, aber die Sonne hat trotzdem gestochen, so hat einen geplagt. Und dieser Gedanke, einen Schatten zu haben, um sich abzukühlen und sich etwas auszuruhen. Und ich glaube, das haben wir alle schon erlebt, das ist ein super Gefühl, wenn du so in der prallen Sonne bist und dann kommst du vielleicht in einen kühlen Raum oder du trinkst etwas Kühles oder findest ein schattiges Plätzchen. Und das ist so das eine Extrem, was der Psalmist hier darstellt. Und dann das andere, wo es steht, dein Schatten über der rechten Hand, dass dich bei Tage die Sonne nicht sticht, noch der Mond in der Nacht. Da habe ich mir überlegt, okay, also Sonnenstich kennt man, Mondstich, kennt das jemand, so Mondstich? Also da muss der Mond schon ziemlich reflektieren und schon ziemlich Vollmond sein, dass du dann noch einen Sonnenbrand oder einen Sonnenmondstich bekommst. Und es ist offen gesagt nicht ganz klar, was jetzt mit dieser Aussage gemeint ist. Sind es vielleicht, was gut möglich ist, sind es vielleicht die Räuber, die lauern auf dieser Pilgerreise, wenn sie im Dunkeln unterwegs sind und hinter jedem Fels ein Räuber lauern könnte? Oder vielleicht ist da auch mit eingeschlossen, was wir im Matthäusevangelium zum Beispiel lesen, von diesem Jungen, der sich auf den Boden wirft und der Vater sagt, schau mal, mein Sohn, der ist mondsüchtig. Wo ja auch interpretiert werden kann, was das jetzt bedeutet. Ob das jetzt Epilepsie oder Besessenheit ist. Aber wichtiger eigentlich, was jetzt da genau, wichtiger als jetzt diese Extremsituation auszuloten, ist eigentlich diese Gegenüberstellung von diesen Gegenteilen. Und das ist ganz interessant, bei den Hebräern ist die Gegenüberstellung von Gegenteilen eine Art auszudrücken, ein beliebtes Stilmittel, um auszudrücken, dass auch alles zwischendrin gemeint ist. Also sowohl der Sonnenstich um 12 Uhr mittags, als auch Vollmond mit den Räubern hinter dem Felsen. Mit eingeschlossen ist auch alles dazwischen. Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. In den frühen Morgenstunden oder wenn die Sonne so langsam wieder untergeht. Und wenn wir weiterlesen, dann steht da, der Herr behütet dich vor allem Übel, er behütet deine Seele, das hat einen starken Zusammenhang mit dem Leben, also einige Übersetzer übersetzen auch gleich mit Leben. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ja, und ich finde, gerade heute ist es doch schwierig, so etwas zu lesen. Der Herr behütet dich vor allem Übel. Und wir sehen trotzdem, ja, es gibt viel Übel in der Welt. Das betrifft auch Christen. Und ich glaube, wenn man so die gesamtbiblische Perspektive hat, dann sehen wir sehr wohl, dass die Menschen, die mit Gott unterwegs waren, keineswegs nur ein Zuckerschlecken hatten. Das war nicht einfach immer nur ein Leben auf dem Ponyhof. Sondern ich glaube, da ist eine ergänzende Perspektive, das, was wir im Psalm 23 lesen. Da heißt es ja bekannterweise, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Auch hier wird der Psalmist dargestellt, dass er im finsteren Tal ist. Also da wird nicht gesagt, du trägst mich da über das finstere Tal hinweg, da bin ich nie. Nein, er ist in diesem finsteren Tal, aber das Entscheidende ist, dass der Psalmist nicht alleine ist. Das Entscheidende ist, dass Gott bei ihm ist, dass er bei dir ist im finsteren Tal und dich ausrüstet mit dem, was es braucht, um diese Schwierigkeiten, um diese finsteren Täler zu überstehen. Das ist auch was gemeint ist, er behütet deinen Ausgang und Eingang, wie wir das in Vers 8 sehen. Auch hier, wir denken gleich, Gegensätze, Ausgang und Eingang, gemeint ist auch alles dazwischen. Und was es im Prinzip eigentlich heißt, ist, dass Gott dich immer behütet, nicht nur am Anfang und am Schluss, sondern immer und von nun an bis in Ewigkeit. Also wirklich 24, 7 und ewig. Obwohl wir gerade mit anderem beschäftigt sind, befinden wir uns ja eigentlich gerade in der Fastenzeit. Ich weiß nicht, wer gerade fastet oder vielleicht notgedrungen fastet, weil die Hamsterkäufer alle Regale leer geräumt haben. Ich war seither nicht mehr im Migros, also ich weiß nicht, wie es gerade aussieht. Ich kann es mir nur denken. Auf jeden Fall sind wir in der Fastenzeit und es dauert ja eigentlich nicht mehr lang. Da steht schon Palmsonntag vor der Tür, Karfreitag, Ostern, wo wir uns ganz fokussiert darauf besinnen und das auch feiern, dass Gott Mensch geworden ist, dass er am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Und warum hat er das gemacht? Damit er dieses Versprechen, ich bin mit dir von Anfang, immer, in Ewigkeit, damit er dieses Versprechen einhalten kann. Und wenn du an Gott glaubst und ihm vertraust, dass er dich durchführt und durch dieses finstere Tal, wenn du glaubst, dass er die Sicherheit ist, dieses Fundament, das deinem Leben Halt gibt, dann gilt das, dass er dich behüten wird in Ewigkeit. Das heißt, dass wir eine tiefe Sicherheit haben können, egal was um uns herum passiert, ob es Coronavirus ist oder andere Dinge, andere schlimme Dinge. Es bedeutet, dass nach dem menschlichen Tod unsere Existenz noch nicht vorbei ist. Dass da eigentlich noch mehr kommt. Und ich finde schon, dass es einem Gelassenheit geben kann in dieser Situation. Und ich finde, ich blicke da immer gerne auf Christen in Ländern, wo sie verfolgt werden, schon seit langem. Und man einfach sieht, hey, die haben eine Ruhe, die haben eine feste Gewissheit. Und ich finde, jetzt, wo der Virus da vor der Tür steht, da sind wir, bin ich, nehme ich mich mit ein, auch herausgefordert, um darüber nachzudenken. Gibt mir das Sicherheit, was ich da sage, was ich in der Bibel lese? Von wo wird meine Hilfe kommen? Der Coronavirus stürzt die Menschen in eine Vertrauens- und Sinnkrise. Die Angst vor dem Sterben, die ist spürlich greifbar. Ich fand das ganz interessant, ich lese manchmal 20 Minuten, wobei ich frage mich immer, wenn ich auf dieser Webseite bin, warum ich die nicht mal aus den Bookmarks entferne. Das ist irgendwie Gewohnheit. Und als da der erste Artikel gekommen ist, dass der Virus in Italien gelandet ist, bin ich zu den Kommentaren, manchmal so ein bisschen sensationslustig, habe gedacht, okay, was kommt jetzt? Und zu meinem großen Erstaunen war der mit Abstand am meisten mit Hochwähldaumen verliehene Kommentar, ein Kommentar, der nichts anderes war als "Nein, ich will noch nicht sterben", Ausrufezeichen. Und der hat irgendwie 1000, weiß ich nicht was, Daumen. Nicht irgendwie ein pfiffiger Witz, wie das sonst bei 20 Minuten oder irgendwie, ja, man macht sich über etwas lustig, sondern einfach diese blanke Behauptung, nein, ich will noch nicht sterben. Und anscheinend geht das ganz vielen so. Ja, und ich ertappe mich dabei, wie ich mich auch in etwas in diesen Strudel reinziehen lasse. In diesen Strudel, wenn etwas an meiner Comfortzone rüttelt, ganz praktisch. Wir denken an die Predigt von neulich da, Absperrband, Comfortzone. Wenn plötzlich die Fassade von meinen Sicherheiten oder was ich gedacht habe, was meine Sicherheiten sind, weggerissen werden. Und ich glaube, so eine Krise kann auch Chancen haben, wenn man wachgerüttelt wird und etwas Zeit investiert, um zu reflektieren, um nachzudenken. Wer ist eigentlich in meinem Leben unter Kontrolle? Ich gehe am Sonntag in die Gemeinde, ich lese Bibel und so. Aber jetzt, wo es hart auf hart kommt, wer ist da wirklich am Steuer? Das Wort Corona heißt ja auf Spanisch, wie wahrscheinlich viele wissen, Krone. Das ist jetzt natürlich hier gleich als Prediger eine Steilvorlage, daraus etwas zu machen. Mache ich natürlich. Und ich glaube, es ist so ein Symbol, was einen so ein bisschen zum Nachdenken anregt. Was hat in diesen Tagen oder vielleicht in den kommenden Tagen, kommenden Wochen, Monaten vielleicht, was hat da die Krone auf? Ist es die Angst und die Panik, wenn menschliche Sicherheiten ins Wanken kommen, wenn da gerüttelt wird? Oder hat die Krone diese 24/7 Wächter, von dem wir gelesen haben im Psalm 121, hat er die Krone auf, der dir zur Hilfe kommt? der nicht schläft und dein Leben behütet. Und wir wollen uns jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen, in uns zu gehen, auch ins Gebet zu gehen und einfach über diese Fragen, die uns beschäftigen, es müssen nicht diese Fragen sein, um darüber nachzudenken und einfach mit Gott ins Gespräch zu gehen. Und wir nehmen uns ein paar Minuten und ich möchte dann diesen Teil mit einem Gebet abschließen. Ja, Herr Jesus, du siehst es, es ist eine sehr herausfordernde Zeit gerade. Vieles kommt ins Wanken und es gibt bei uns und in der Welt viel Unsicherheit. Und wir danken dir für diese Zusage, dass du nicht nur der Berg bist, zu dem wir schauen, sondern dass du der Schöpfer bist, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass du alles im Griff hast. Ja, und Herr, nutzt du diese Tage, um uns zu zeigen, um in unserem Herzen zu arbeiten und aufzudecken, wo Prioritäten in Schieflage geraten sind. Ja, und hilf uns einfach, dass wir ganz auf dich vertrauen können und diese Zusage, die du uns gibst im Psalm 121, dass wir die für uns annehmen können. Danke, dass du mich und dich und uns, dass du uns zugesagt hast, dass du uns in Ewigkeit behütest. Amen.
Danke vielmals, Raphael, für die authentische Predigt, auch ehrliche Predigt, dass du